Fix und Foxy ist doch klar. Wenn's spannend wird, sind wir schon da.
Zwei Füchse gegen Entenhausen. Rolf Kaukas Comic-Imperium. Eine Nachforschungstour von Ulrich Zwack.
Fix und Fuchs, schlau sind wir zwei. Und Lupo ist auch mit dabei. Na klar.
Viele wissen schon gar nicht mehr, wer für die Redewendung »Ich bin Fix und Foxy« Pate stand. Dabei gehörten die smarten Fuchs-Zwillingsbrüder Fix und Foxy aus dem einstigen Comic-Imperium des Münchner Verlegers Rolf Kauka einmal zu Deutschlands beliebtesten Comicfiguren. Jahrzehntelang war das nach ihnen benannte Fix- und Foxy-Heft gleich hinter Walt Disneys Mickey Mouse die Nummer 2 der bundesweit meistverkauften Comic-Magazine. Deshalb wurde Rolf Kauka oft auch als deutscher Walt Disney bezeichnet. Er selbst schätzte diesen Titel jedoch gar nicht. Denn er betrachtete sich nach eigener Aussage weniger in der Nachfolge von Walt Disney stehend als in der von Wilhelm Busch. Allerdings waren Aussagen von Rolf Kauka immer eine etwas heikle Sache. Denn er liebte die Selbstinszenierung, wob um sich und seine Person so manche Legende.
Das begann schon mit seiner genauen Herkunft. Er selbst verbreitete stets, er sei finnischer Abstammung. Das Geschichtenerfinden läge ihm deshalb geradezu im Blut. Eine Lesart, die vielfach adaptiert und weiterkolportiert wurde und immer noch wird. Selbst ausgewiesene Comic-Experten wie Wolfgang J. Fuchs, immerhin Mitautor eines wissenschaftlich fundierten deutschen Standardwerks zum Thema Comics, halten sie für wahr.
Rolf Kauka stammt ja aus einer finnischen Familie, wo man diese Erzähltradition beim Feuerlager und so hatte.
Wer, wie Kaukas langjähriger Chefredakteur Peter Wiechmann, Kauka persönlich gut kannte, verweist die finnische Abstammung des Verlegers dagegen ins Reich der Fabel.
Schauen Sie, das war die Zeit, wo man für sich selbst Propaganda oder Werbung machen musste. Ungestraft konnte man das tun. Es gab kein Internet, keiner konnte nachgucken. Und dieses Wort Kauka hat tatsächlich einen finnischen Wort-Slang. Aber nein. Er leitete dann natürlich die Kalevara-Sänger, die durch das Land zogen, Geschichten erzählen. Das passte ja alles wunderbar. Und schwupp war die finnische Herkunft gesichert. Und jedermann dachte, oh ja, toll. Nein, er war nichts mit Finnland. Der ist in Sachsen geboren. Als Sohn eines Schmieds. Ich habe ihn kennengelernt, ein reizender Mann.
Eindeutig feststeht, dass ursprünglich absolut nichts darauf hinwies, dass es der 1917 geborene Kauka eines Tages zu einer Art deutschem Comic-Papst bringen könnte. Nach dem Besuch der Volksschule begann er eine Lehre zum Drogeriegehilfen. Die unmittelbar daran anschließenden Jahre liegen indes schon wieder im Dunkeln.
Danach klafft eine Riesenlücke, die immer als BWL-Studiumszeit betitelt wurde. In Wirklichkeit, und das ist aber ein Gerücht, ich glaube dran, ist die Napola-Schule es gewesen, die ihm Schliff, Wissen und natürlich auch Militärisches beigebracht hat. Kauka konnten sie in jede Gesellschaft stellen. Er stand sein Mann und hatte sofort ein Gesprächsthema. Er versammelte seine Zuhörer um sich und war Mittelpunkt. Das kann man nur, wenn man aus einem gewissen Vollen schöpfen kann.
Ob Kauka tatsächlich eine Napola besucht hat, also eine nationalpolitische Lehranstalt für nationalsozialistischen Führungsnachwuchs, lässt sich nicht beweisen. Beweisen lässt sich erst wieder, dass er sich 1938 als 19-Jähriger bei der Wehrmacht als Berufssoldat verdingt.
Er stieg sehr schnell auf, wurde Offizier und wurde S1, das ist Geheimdienst.
Nach dem Krieg beschließt Kauka, Verleger zu werden. Mit Comics hat er dabei immer noch nichts im Sinn. 1945 startet er zusammen mit einem Freund eine Lehrbuchreihe für angehende Juristen. 1947 folgt ein Leitfaden für Polizeibeamte. Sein Wunschtraum ist jedoch etwas ganz anderes.
Er wollte eigentlich eine Trickfilmproduktion aufmachen, musste aber feststellen, dass es damit wohl nicht so weit her ist.
Im wirtschaftlich völlig ruinierten Nachkriegsdeutschland fehlen Kauka vor allem die nötigen Mittel zur Verwirklichung. Dabei steckt im Trickfilmgeschäft tatsächlich viel Potenzial. Das stellt vor allem der Amerikaner Walt Disney unter Beweis, der sich seit den späten 1930er Jahren mit abendfüllenden Zeichentrickfilmen wie Schneewittchen und Bambi eine goldene Nase verdient.
Um dem schier unerreichbaren Traumziel wenigstens einen winzigen Schritt näher zu kommen, gründet Kauka im Mai 1953 ein Wochenmagazin mit Bildgeschichten. Anders als amerikanische Comics sollen diese nicht nur witzig sein oder unterhaltsam, sondern das kindliche Publikum obendrein bilden und belehren. Deshalb greift er hauptsächlich auf deutsche Fabeln, Volkserzählungen und Schwänke zurück. Treten in seinem Heft so vertraute Figuren auf wie Baron Münchhausen, Reinecke Fuchs oder Isegrim Wolf. Gut dazu passend trägt die Zeitschrift den Namen Till Eulenspiegel. Jahre später beschreibt Kauka seine Beweggründe in einem Beitrag aus dem Archiv des Bayerischen Rundfunks rückblickend wie folgt.
Damals gab es noch keine deutschen Comics. Es gab hier nur amerikanische. Wir stellten fest, dass sie der Mentalität unserer Kinder, unserer Jugend wenig entsprechen. Der größte Nachteil meiner Meinung nach ist der, dass sie die kindliche Fantasie völlig einengen. Nun habe ich angefangen, neue Figuren zu entwickeln und versucht, die Geschichten so laufen zu lassen, dass sie die Fantasie anstoßen, dass der Leser die Geschichten auch selbst weiterentwickeln kann.
Doch fremder Mann, damit du's weißt, Eintritt zu Lese hat Humor. Er hat Kultur, er hat auch Geist, darin macht keiner ihm was vor.
Als Zeichner wirbt Kauka den Münchner Kunstmaler Dorul van der Heide an. Dieser hat sich vor dem Krieg einen guten Namen als Landschafts- und Tiermaler gemacht. Er kann ebenso schnell wie exakt zeichnen, aber von Comics hat er als akademischer Maler natürlich wenig Ahnung. Darum sehen seine Figuren ziemlich naturalistisch aus. Das gilt auch für Fix und Foxy, die Reinecke Fuchs ab Eulenspiegel Nummer 6 ersetzen. Zwar besitzen die Fuchszwillinge die bei Comic-Tierfiguren übliche anthropomorphe Gestalt, aber doch auch sehr realitätsnahe Fuchsköpfe.
Fix und Foxy erblicken mithin im Jahr 1953 das Licht der Comicwelt. Wie man annehmen darf, im in der Münchner Tizianstraße gelegenen Atelier von Dorul van der Heide. Denn Rolf Kauka darf sicher als geistiger Vater der smarten Fuchszwillinge gelten, als ihr zeichnerischer jedoch kaum. Auch wenn über jeder Fix- und Foxy-Geschichte von Rolf Kauka steht und obwohl er nach eigenem Bekunden bereits als Gymnasiast Cartoons für Tageszeitungen wie die Leipziger Neuesten Nachrichten anfertigte, ist sein Zeichentalent in Wahrheit eher bescheiden.
Also ich kenne nun unheimlich viele Zeichner und gemessen daran muss ich sagen, nein, er konnte nicht zeichnen. Es gibt dazu eine wunderschöne Geschichte, die noch den Vorteil hat, dass sie noch nie berichtet wurde. Sie ist etwas despektierlich, aber sehr nett. Also, den Fürsten der Füchse, nämlich Rolf Kauka, packte irgendwo nach 10 Jahren Bestehen von Fix und Foxy der Ehrgeiz und er wollte wissen, ob er zeichnen konnte oder nicht. Was machte man damals? Man packte seine Unterlagen zusammen und schickte das Ganze zu Famous Artist in München. Und meine Sekretärin, seine spätere dritte Frau, die spielte den Strohmann und schickte die Unterlagen dorthin. Und dann kam recht schnell eine Antwort, dass man tief bedauert, aber diese Werke, die da eingesandt wurden, die seien wohl doch nicht auf dem Standard, mit dem man bei Famous Artist einen Blumentopf gewinnen könnte. Und die Empfehlung sei doch, man solle sich einen anderen Beruf aussuchen.
Kurzum, Rolf Kauka ist kein Zeichner. Aber er ist eine vielschichtige, imposante und oft ziemlich unberechenbare Erscheinung.
Kauka war alles nur nicht dumm. Kauka war eine Ja, wirklich schillernde Persönlichkeit. Er war in einem Atemzug nobel oder kleinkariert. Also Stimmungsumschwünge waren an der Tagesordnung. Wenn man das aber nicht wusste, dann lief man den ganzen Tag geknickt rum oder himmelhoch jauchzend. Also es war immer ein Wechselbad der Gefühle, mit ihm zusammenzuarbeiten.
Kauka besitzt auch durchaus Sinn für Stil. Trotz chronischen Geldmangels residiert die Redaktion des ab Ausgabe 29 in Fix und Foxy umbenannten Eulenspiegelhefts bald in einem veritablen Schloss. Es liegt in der noblen Gemeinde Grünwald bei München und hat den schlesischen Grafen von Larisch lange Zeit als Sommerfrische gedient.
Wie Kauka an das Schloss kam, weiß niemand. Zunächst beherbergt es nicht nur die Redaktion von Fix und Foxy, sondern im Keller auch noch das Labor der Zeitschrift Quick. Ferner wohnen im Schloss Rolf Kauka mitsamt Familie und etliche seiner Angestellten. Und im ehemaligen Gesindehaus lebt bis zu ihrem Tod auch noch die hochbetagte Gräfin von Larisch, eine großzügige alte Dame.
Und ich wohnte in Grünwald umsonst bei ihr, weil ich ihre Korrespondenz machen musste, das Hübsches, wirklich Nettes. Ich brauchte keine Miete zu zahlen und musste vielleicht im Monat zwei Briefe schreiben. Das war doch was.
Nach dem Tod der Gräfin zieht Rolf Kauka selbst in den ehemaligen Gesinde- und Stallungstrakt und hält dort manchmal auf ziemlich beeindruckende Weise Hof.
Ich habe ihn ja nur einige Male kennengelernt, einmal bei einem längeren Interview. Das fand in der Remise statt. Die Remise, die ehemaligen Stallungen gegenüber vom Schloss, da hat er sich häuslich eingerichtet, sehr luxuriös. Was also wohl bedeutet, dass er mit seinen Fix- und Foxy-Geschichten gutes Geschäft gemacht hat. Die waren ja damals die direkte Konkurrenz von Mickey Mouse und es gab dieses Nord-Süd-Gefälle. Im Süden ist Fix und Foxy besser angekommen und in Norddeutschland Mickey Mouse.
In Wahrheit ist noch lange Zeit bei weitem nicht alles Gold, was da zu glänzen scheint. Bleibt Geldnot bei Kauka eher die Regel, denn die Ausnahme.
Den großen Traum-Trickfilm verliert er trotzdem nie aus den Augen. Im Gegenteil. Mitte der 50er Jahre schleust er eine Handvoll Trickfilmzeichner illegal aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Grünwald und quartiert sie im Speicher des Schlosses ein. Es sind dies vor allem der deutschstämmige Kroate Walter Neugebauer sowie Branko Karabajic und Vlado Magdic. Sie zählen zu den weltweit besten Zeichentrickspezialisten überhaupt und sollen einen abendfüllenden Zeichentrickfilm mit den Lügenabenteuern Münchhausens gestalten. Doch aus Geldmangel gedeiht das Projekt über vielversprechende erste Entwürfe wieder einmal nicht hinaus.
Und dann saß Kauka da mit hochqualifizierten Zeichnern. Und da er mit Fix und Foxy schon angefangen hat, kam er auf die Idee, ich habe die heute hier, ich kann sie nicht zurückschicken, die kriegen Ärger unter Tito. Wir machen Comics, ihr macht damit. Und dann ging es erst richtig los. Ich meine, dann kriegte Fix und Foxy auch langsam Form, kriegte auch einen internationalen Anstrich.
Dafür sorgt vor allem Chefzeichner Walter Neugebauer. Er verleiht den alten kaukaschen Figuren wie Fix und Foxy, Lupo oder Pauli ein weniger naturalistisches, endlich wirklich comicgerechtes Aussehen. Er erfindet neue Charaktere, wie den Cowboy-Jungen Tom und seinen indianischen Freund Klein Biberherz. Er bringt die Geschichten um den jungen Raumfahrer Mischa auf Vordermann, zeichnet eigene, sehr realistisch gehaltene Winnetou-Comics.
Die Auflagen von Fix und Foxy steigen ständig. Zumal Rolf Kauka durch ein regelmäßiges Editorial, das kumpelhaft mit Euer Rolf unterzeichnet ist, auch eine persönliche Leserblattbindung herzustellen versteht.
Euer Rolf war eine Institution, das war wie ihr Henry Nann. Ich will jetzt keinen Vergleich, nur die beiden haben über ihre Kommentare die Leser gebunden damals. Henry Nann ganz bestimmt an Stern, das war eine Institution und Kauka war es für die Kinder. Die Kinder nahmen an, Rolf Kauka macht alles für uns natürlich.
Zu den jugoslawischen Zeichnern gesellen sich mit der Zeit italienische, deutsche und spanische. Die Beliebtheit von Fix und Foxy steigt weiter. Und das, obwohl das Heft stets mit leicht pädagogisch erhobenem Zeigefinger daherkommt und oft mehr oder weniger unverhohlen die amerikanische Konkurrenz von Mickey, Donald und Co. plagiiert.
So wirken die cleveren Füchslinge Fix und Foxy ein wenig wie eine Mischung aus Tick, Trick und Track und Mickey Maus. Der Vielfraß, Tollpatsch und Lebenskünstler Wolf Lupo wie eine Art Zwitter aus Donald Duck und Goofy. Dem genialen Entenhausener Erfinder und Ingenieur Daniel Düsentrieb entspricht der nicht minder geniale Erfinder und Professor Knox. Das Walt Disneysche Entenhausen heißt bei Kauka zuerst Grünwald und später Fuchsholzen.
All das tut der wachsenden Beliebtheit der kaukaschen Comichelden keinerlei Abbruch. Sämtlichen althergebrachten deutschen Vorurteilen gegen Schundhefteln zum Trotz wandert Fix und Foxy zu den besten Zeiten allwöchentlich 400.000 Mal über den Ladentisch. Da das Interesse an solch bunter Bilderkost stetig steigt, kommt der fuchsschlaue Geschäftsmann Kauka zu dem Schluss, dass sich die große Nachfrage unmöglich länger mit nur einer Zeitschrift befriedigen lässt. Um für den wachsenden Markt neue Angebote zu entwickeln, holt er 1964 Peter Wichmann an Bord, einen schier unerschöpflich scheinenden Ideenlieferanten.
Als Wichmann im Schloss Grünwald anheuert, gibt es Fix und Foxy und sonst gar nichts. Keine 10 Jahre später sind daraus 20 Zeitschriften geworden. Angefangen von Lupo Modern über Primo bis zu Action Comic. Der Chefredakteur und Verlagsleiter beschreitet teilweise völlig neue Wege, indem er etwa redaktionelle Inhalte in Comichefte aufnimmt oder auch Starschnitte, wie sie bei der Konkurrenz von der Jugendzeitschrift Bravo üblich sind. Zu den Magazinen kommen Alben, Taschenbücher, Feriensonderausgaben etc. pp. Der Verlag boomt und Kauka wird reich. Hier legt er sich das Schlösschen Felice bei Rom zu, dort einen feudalen Wohnsitz in der Nähe von Freising.
Was ein großes Problem war, war die Materialnot. Kauka hatte keine Autoren. Wir haben alles versucht, um Autoren zu kriegen. In Deutschland bekamen aber dann ältere Herren, die vielleicht mal Kurzgeschichten geschrieben haben, die waren dafür nicht prädestiniert. Aber da ich immer mehr Projekte hatte und Produkte auf den Markt warf, befeuerte ich den Mangel noch mal mehr. Also Ausweich Frankreich, Belgien. Da war ein sehr, sehr guter Mann im Verlag, der dann leider ausschied. Das war Dr. Pohl, der fließend Französisch sprach und die ersten Verbindungen zu Dupuy oder Dagot knüpfte.
Von da an kann man in Fix und Foxy oder Lupo Modern auch belgische und französische Spitzencomics lesen. Allerdings werden Spirou und Fantasio in Pit und Piccolo umbenannt, Les Strumpf in Die Schlümpfe oder Asterix und Obelix in Siggi und Barbaras. Nur Lucky Luke darf seinen Namen behalten.
Solches Umtaufen ist auch in anderen Ländern weit verbreitet. Im Fall von Asterix geht die Eindeutschung jedoch erheblich übers übliche Maß hinaus. Kauka selbst modelt die Gallier des Originals zu Westgoten um, die sich mit Römern herumschlagen, die nicht Latein sprechen, sondern Englisch. Ebenso wie die angloamerikanischen Besatzungstruppen in der Bonner Republik. In der Geschichte Siggi und die goldene Sichel redet ein mafiöser Sichelschieber mit jiddischem Akzent. Das Abenteuer Asterix bei den Goten wird bei Kauka zu Siggi bei den Ostgoten. Und während der Sprechblasentext der Goten im französischen Original in Fraktur erscheint, sprechen Kaukas Ostgoten ein mit roten Buchstaben gedrucktes Sächsisch und reden sich als Genossen an.
Doch fremder Mann, damit du's weißt, Eintritt zu Nese hat Humor.
Das sorgt für böses Blut. Einmal in intellektuellen Kreisen. 1965 steuert man ja schon langsam aufs Epochenjahr 1968 zu. Da kommen plumpe, kalte Kriegerwitze bei vielen Zeitgenossen nicht mehr so gut an. Zumal sich Rolf Kauka auch sonst gern als mindestens erzkonservativ, wenn nicht gar stramm rechtsstehend, outet.
Auf noch erbittertere Ablehnung stößt Kaukas Asterix-Version bei den Asterix-Schöpfern Uderzo und Goscinny. Obwohl ihr Agent Kauka ausdrücklich zugestanden hat, mit dem Original bei der Übersetzung so frei umzugehen, wie immer er will. Tatsächlich erreichen sie vor Gericht, dass Kauka sämtliche Asterix-Rechte zurückgeben muss. Der wahre Hintergrund des Streits ist jedoch vermutlich gar nicht politischer oder urheberrechtlicher Natur, sondern pekuniärer. Denn inzwischen liegt den Asterix-Vätern ein äußerst lukratives Angebot des EHAPA-Verlags vor, während die Kauka-Leute die Rechte Weiland zum Schnäppchenpreis erworben haben.
Die Seite Asterix kostete 60 D-Mark und für diese 60 D-Mark hatte ich die Rechte, Bücher, Alben, Pockets, alles, was Print war, zu machen. Die 60 Mark dagegen zu setzen, das ist traumhaft gewesen. Und die Filme, die Verfahrfilme kriegt man auch dazu. Wir brauchen bloß den Text zu wechseln und schon lief das.
Auch ohne Asterix bleibt Rolf Kauka natürlich nicht nur Fürst der Füchse, sondern auch Herrscher über ein großes Comic-Imperium. Doch obwohl er sich in der Rolle des Patriarchen gefällt und den feudalen Auftritt liebt, tut er 1973 etwas völlig Unerwartetes. Er verkauft sein ganzes Comicreich an ein britisch-niederländisches Verlagskonsortium. Wohl, um von nun an nur mehr zu tun, wonach ihm gerade ist.
Zuallererst macht er sich an die Verwirklichung seines alten Traumes, indem er in Mailand den Zeichentrickfilm Maria d'Oro e Bello Blu produziert. In Deutschland heißt er Der Zauberstein. Aber der Film erweist sich ebenso als Fehlschlag wie zwei Jahre später die Gründung einer Münchner Kauka Comic-Akademie zur Ausbildung von Autoren und Zeichnern. Ja, nicht einmal beim Verkauf des Verlags hat Rolf Kauka ein glückliches Händchen bewiesen. Das Verlagskonsortium wirft unter seinem Namen so schlechte eigene Comics auf den deutschen Markt, dass Kauka seinen Verlag 1979 verärgert zurückkauft und die Publikationsrechte an den Pabel-Möwig-Verlag des Bauer-Konzerns überträgt.
Doch langsam neigt sich die große Zeit der Kinder-Comic-Heftchen à la Fix und Foxy unweigerlich dem Ende zu. 1994 stellt Pabel-Möwig die Zeitschrift schließlich ganz ein. Selbstverständlich gab es Wiederbelebungsversuche. Der bislang letzte scheiterte im Jahr 2010. Damals weilte der Erfinder der schlauen Fuchszwillinge bereits seit 10 Jahren nicht mehr auf Erden. Er starb am 13. September 2000 in den USA auf seiner Plantage in Thomasville, Georgia, wohin er sich bereits 1982 aus Gesundheitsgründen zurückgezogen hatte.
Ganz am Ende seines 83 Jahre währenden Lebens hat er zu seiner großen Freude noch eine vielteilige Serie mit Fix und Foxy Kurzfilmen realisieren können. Sie wurde zuerst von ARD und Kika und dann auch in vielen Ländern außerhalb Deutschlands gezeigt.
Heute gehören die Rechte dem Österreicher Stefan Pirch, einem Urenkel des Autokonstrukteurs Ferdinand Porsche. 2014 hat er sie von Rolf Kaukas Witwe erworben. Seitdem verkauft er die Lizenz am Namen Fix und Foxy weltweit und für alles Mögliche. Angefangen von Themen- und Freizeitparks bis hin zur Bio-Schokolade. Außerdem betreibt er in München den Pay-TV-Sender Fix und Foxy TV, den er am Telefon folgendermaßen beschreibt.
Das Cover ist sozusagen Fix und Foxy und der Inhalt ist gutes, gewaltfreies, edukatives Programm, das die Eltern gut finden, wenn sie ihre Kinder sehen. Fix und Foxy ist ein Sender also für 5- bis 11-Jährige, was die Zielgruppe betrifft und damit eigentlich auch weltweit ein Unikum.
Pay-TV für Kinder mit pädagogischem Anspruch? So ein Konzept hätte Rolf Kauka vermutlich auch gut gefallen.
Zwei Füchse gegen Entenhausen. Rolf Kaukas Comic-Imperium. In der Reihe Land und Leute hörten Sie eine Sendung von Ulrich Zwack, der auch Regie führte. Es sprachen Annette Wunsch und Werner Hertel. Ton und Technik Andreas Lucke. Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2016.